Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute soll es gehen um die Betriebsratswahlen in diesem Jahr. Die turnusmäßigen Wahlen stehen ja Anfang 2022 wieder an. Was müssen Arbeitgeber eigentlich spätestens jetzt, eigentlich sogar vielleicht schon früher, wissen und wie sehen die Vorbereitungen aus? Lieber Herr Dr. Lellay, in welchen Betrieben wird gewählt, wie ist der Betriebsbegriff definiert und wo ist das Ganze geregelt?
Das Grundgesetz der Betriebsverfassung ist ja das Betriebsverfassungsgesetz und da steht alles das drin, was für die Betriebsratswahl, die kommt ja jetzt im 1. März bis 31.05.2022 auf uns zu. Die nächste wichtig ist zusammen mit der Wahlordnung. Dort sind auch die entsprechenden Vorgaben für den Betriebsbegriff und so weiter und so weiter. Wobei man eben sagen muss, dass gerade der Betriebsbegriff ja, ich habe das immer noch aus meiner Vorlesung in den Ohren klingeln, einer der schillerndsten Begriffe des Arbeitsrechts ist. Ja, also da gibt es Rechtsprechung zu noch und nöcher. Und wenn man das auch sich manchmal so durchliest, was das Bundesarbeitsgericht da produziert zum Betriebsbegriff, dann ist es schon teilweise etwas schwieriger zu verstehen. Gott sei Dank spielt es in der Praxis häufig nicht so eine ganz große Rolle, weil man nämlich einfach sagen kann, der Betrieb ist diejenige organisatorische Einheit eben, wo der Unternehmer oder die Unternehmerin mit der Belegschaft den arbeitstechnischen Zweck verwirklicht. Und das ist auch häufig in ganz vielen Unternehmen überhaupt nicht umstritten, was der einzelne Betrieb ist, nicht? Also das ist die Organisationseinheit. Da gibt es immer wieder Schwierigkeiten, die dann auch im Zusammenhang mit der Betriebsratswahl auftauchen. Aber in den allermeisten Fällen kommt man ganz gut mit den Vorgaben des Gesetzes, des Betriebsverfassungsgesetzes und der Rechtsprechung zurecht.
Mit der nächsten Frage provoziere ich eine ganz einfache Antwort. Die lautet nämlich, wie hoch ist die Anzahl der Mitglieder des Betriebsrats? Das ist gesetzlich geregelt, ne?
Absolut. Es gibt den Paragraphen 9 Betriebsverfassungsgesetz und die Antwort ist 1 bis unendlich. Nicht? Also wenn ein Betriebsrat gewählt werden soll, nämlich ab 5 Mitgliedern oder 5 Arbeitnehmern, die wählbar sind, wird er ja gewählt, dann sagt der Paragraph 9, wie die Größe des Betriebsrats auszusehen hat. Potenziell ist es unendlich, mindestens ein Mitglied. Interessant ist die Staffelung. Nicht? Also das Gesetz hat eine Staffelung vorgesehen, wo zum Beispiel ab 21 Beschäftigten sind es 3 Betriebsratsmitglieder, ab 51 sind es 5, ab 101 sind es 7 und so weiter. Wird also immer größer. Die Daumenregel, und das sagt der Paragraph 9 eben aus, ist, je größer der Betrieb, je größer die Belegschaft, desto größer auch der Betriebsrat, die Zahl der Betriebsratsmitglieder.
Etwas komplizierter wird es dann allerdings bei der Frage nach der Wahlberechtigung. Wer kann gewählt werden und wer darf eigentlich wählen?
Ja, es ist die Wahlberechtigung und die Wählbarkeit auch geregelt im Betriebsverfassungsgesetz in den Paragraphen 7 und 8. Die Wahlberechtigung haben eben die Arbeitnehmer des Betriebs, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Das ist ja eine Neuerung, jetzt durch das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz ja in Kraft getreten. Und die Wählbarkeit sind eben auch die Arbeitnehmer des Betriebs, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und 6 Monate dem Betrieb angehören. Da gibt es also eine gewisse Spaltung oder eine gewisse Differenzierung, die zwischen der Wahlberechtigung und der Wählbarkeit eintritt. Das ist interessant. Nicht bei jedem Wahlvorgang ist das ja so. Nicht? In anderen Zusammenhängen, Bundestagswahl, Landtagswahl, ist es nicht so. Aber im Betriebsverfassungsgesetz wird da eben eine Unterscheidung getroffen.
Wie wird denn die Wahl eigentlich eingeleitet? Also ich merke das gerade auch bei uns im Betrieb. Der Wahlvorstand wird gerade aktiv. Was hat der eigentlich konkret zu tun und wie wird er gebildet?
Ja, der Wahlvorstand ist das Leitungsorgan der Betriebsratswahl. Der Wahlvorstand organisiert und führt die Betriebsratswahl durch. Der wird bestellt vom aktuell gewählten Betriebsrat, also in den Betrieben, wo ein Betriebsrat schon existiert, oder in den Betrieben, wo er noch nicht existiert. Das sind ja die berühmten, um jetzt mal die gewerkschaftliche Terminologie zu verwenden, die berühmten weißen Flecke auf der Betriebsratslandkarte. Da wird der Wahlvorstand, je nachdem, welches Wahlverfahren angewandt wird, von den Beschäftigten gewählt oder er kann auch durch das Gericht eingesetzt werden. In der ganz überwiegenden Zahl der Fälle wird er durch den aktuell amtierenden Betriebsrat bestellt und leitet dann eben die Betriebsratswahl und führt die auch durch.
Geht es denn ohne Wahlvorstand? Also ich stelle mir gerade den Fall vor, dass sich keiner findet, der dieses Amt ausführen will.
Ja, da wird man sich schwer tun, denn wer das Gesetz beschreibt eben dem Wahlvorstand, nicht nur nach dem Betriebsverfassungsgesetz, sondern insbesondere auch nach der Wahlordnung eine recht komplizierte Rolle zu. Das soll man sich also gar nicht so leicht vorstellen. War ja auch ein Anliegen des Betriebsrätemodernisierungsgesetzes, das ein bisschen zu vereinfachen, teilweise ja auch passiert mit der jetzt etwas abgeänderten Wahlordnung. Aber ohne Wahlvorstand wird man eine Betriebsratswahl nicht durchführen können. Nicht? Also den braucht man so wie das Salz in der Suppe.
Was passiert dann eigentlich während der Durchführung der Wahl? Also der Wahlvorstand wird verantwortlich sein für den reibungslosen Ablauf, aber was passiert da ganz konkret?
Ja, ganz konkret ist es ein wenig zu differenzieren, in welcher Art nun gewählt wird. Es gibt das vereinfachte Wahlverfahren und das in Anführungszeichen normale Wahlverfahren. Aber ganz grob beschrieben ist es so, dass unter Leitung des Wahlvorstandes erstmal die Wählerschaft überprüft wird. Da gibt es die berühmte Wählerliste, die muss eben zusammengestellt werden. Und dann werden die Kandidatinnen und Kandidaten für den Betriebsrat aufgestellt, auch durch den Wahlvorstand bestätigt, beziehungsweise nicht in dem Sinne bestätigt, dass er die ablehnen könnte, aber das wird in das Wahlverfahren eingeführt. Und dann eben der große organisatorische Akt, wenn diese ganzen Vorbereitungen abgeschlossen sind, die eigentliche Durchführung der Wahl unter Aufsicht des Wahlvorstandes und dann eben auch die Auszählung und die Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Also der gesamte Prozess von Zusammenstellung der Wählerliste bis zur Kandidatenfindung, Kandidatenaufstellung, dann der Wahlvorgang und dann das Auszählen und Bekanntgabe des Wahlergebnisses. In diesen Schritten läuft es da ab.
Kommen wir zu einer jetzt sehr wichtigen Frage. Ist denn nun endlich die digitale Wahl möglich?
Ja, im Koalitionsvertrag unserer neuen Bundesregierung, der Ampelregierung, ist ja von einem Pilotprojekt digitale Betriebsratswahl die Rede. Das kann sich nur auf die jetzt kommende Betriebsratswahl beziehen, jetzt dieses Jahr 2022, denn das ist die einzige Betriebsratswahl, wo die jetzt amtierende Regierung im Amt sein wird. Man spricht dort von Pilotprojekten. Es ist nicht klar aus meiner Sicht, was konkret das meinen soll. Man wird sich höchstwahrscheinlich einige Unternehmen heraussuchen und dort ein wenig wie in einem Experimentierraum mit digitalen Instrumenten, um das mal so ein bisschen vage zu halten, die Betriebsratswahl durchzuführen. Denn der aktuelle Rechtszustand ist ja der, dass die digitale Betriebsratswahl noch nicht möglich ist. Zum Leidwesen vieler und Gott sei Dank auch zum Leidwesen offensichtlich unserer neuen Bundesregierung, die ja dieses Pilotprojekt deswegen initiieren wird.
Wen wir die ganze Zeit außen vor gelassen haben und über wen wir noch gar nicht gesprochen haben, das ist der Arbeitgeber. Welche Rolle spielt er eigentlich in dieser Zeit, die wir gerade so ein bisschen skizziert haben?
Arbeitgeber, und das ist auch manchmal ein wenig schwierig mit dem Selbstverständnis von Arbeitgebern während der Betriebsratswahl. Arbeitgeber sind ja nicht nur Zaungäste der Betriebsratswahl. Die haben keine aktive Rolle, selbstverständlich, denn die Belegschaft wählt ja die Betriebsratsmitglieder und sogar die leitenden Angestellten. Also die Gruppe der Beschäftigten, die an sich den Arbeitgeberinnen besonders nahe steht, die sind ja ausgeschlossen von der Betriebsratswahl. Aber trotzdem hat natürlich die Arbeitgeberin eine Rolle, denn sie soll ja die Betriebsratswahl wohlwollend begleiten und unterstützen. Also der Betriebsratswahl keine Steine in den Weg legen, das wäre auch strafrechtlich problematisch. Und auch, und das ist ja immer eine wichtige Frage im Leben, es geht ums Geld, auch die Kosten der Betriebsratswahl tragen. Nicht? Also das muss man schon machen. Die überwiegende Rolle ist passiv, muss man sagen, aber es sollte eine positiv gestimmte Passivität sein und man sollte eben auch hinterher die Rechnung bezahlen als Arbeitgeber.
Ich glaube, die spannenden Problemfelder bewegen sich auch in dem Bereich des Nicht-Dürfens. Was sind denn so Beispiele, was Arbeitgeber in der Vergangenheit getan haben, was vielleicht in der Rechtsprechung hochgekocht ist? Was ist da so passiert? Was sollte ein Arbeitgeber tunlichst vermeiden?
ein ganz spannendes Thema und interessanterweise auch in der Rechtsprechung doch gar nicht so eindeutig beantwortet. Man könnte sich ja auf den Standpunkt stellen und sagen, naja, also im Grunde genommen darf die Arbeitgeberin in der Betriebsratswahl gar nichts. Nicht? Die dürfen sich nicht äußern, die dürfen gar nichts machen, die haben das einfach nur hinzunehmen und hinterher nehmen die das Wahlergebnis entgegen und das war's. Interessanterweise ist da die Rechtsprechung, zumindest wenn wir in den Bereich der Meinungsäußerungen gehen, doch relativ großzügig. Es hat vor einiger Zeit zum Beispiel einen Fall gegeben, wo ich mich selber gewundert habe über die BAG-Entscheidung. Ich hatte erwartet, dass es anders entschieden wird, wo sich ein leitender Angestellter, ich glaube sogar der Personalleiter, in einer Versammlung, nicht die Betriebsversammlung, aber doch eine Versammlung im Unternehmen hingestellt hat und ganz aggressiv, kann man fast sagen, ganz aggressiv eine Kandidatin der Betriebsratswahl, also einer Kandidatin, tatsächlich eine Frau angegriffen hat, nicht? Und es so darstellte, dass also wenn die gewählt wird, dann ist es also für uns eine Katastrophe. Und interessanterweise hat da das Bundesarbeitsgericht gesagt, naja, also das ist noch im Rahmen des Zulässigen, wobei ich glaube, das ist schon auf sehr dünnem Eis, nicht? Also weil prinzipiell muss man ja sagen, darf eben die Arbeitgeberin die Wahl nicht beeinflussen und dementsprechend natürlich auch keine Kandidaten, Kandidatinnen bevorzugen oder auch benachteiligen. Ja. Also da muss man aufpassen. Es gibt aber sicherlich Möglichkeiten, auch seine Meinung kundzutun, nicht? Und das sollte man auch tun, weil jeder, wir sind ja ein freies Land, darf ja eine Meinung haben, auch eine Arbeitgeberin.
Genau, da ist wahrscheinlich auch spannend die Frage, wo das passiert. Also wie Sie es hier gerade in dem Fall geschildert haben, wundert mich das tatsächlich auch. Denn da ist der betriebliche Zusammenhang dargestellt. Aber ich stelle mir jetzt gerade einen Fall vor, wo leitender Angestellter im privaten Kreis wohlwissend das etwas äußert, wohlwissend, dass das Ganze auch in die Belegschaft sickert.
Ja, absolut. Ich meine, das sind ja die interessanten Fälle, wo auch aus meiner Sicht die Rechtsprechung ganz klar sagt, auch wie Sie gerade auch, Herr Krabbel, völlig richtig gesagt haben, es kommt auf die Umstände an. Im privaten Kreis, Sie hatten das richtige Stichwort gegeben, das ist schon ein ganz anderer Zusammenhang. Und Gott sei Dank ist ja bei uns in Deutschland die Meinungsfreiheit ein hohes Gut. Und da kann ich mich natürlich auch als leitender Angestellter, als Personalleiterin negativ äußern gegen Kandidatinnen und Kandidaten, auch wenn das im Betrieb bekannt wird. Das ist Meinungsfreiheit. Ich denke, und das gehört aber ja auch zum guten Ton, was man vermeiden sollte, das sind einfach Beleidigungen oder Herabsetzungen. Aber Kritik und auch scharfe Kritik, insbesondere wenn die sachlich begründet ist, die ist zulässig und die muss auch zulässig sein. Auch im Interesse übrigens der Betriebsverfassung.
Wir hatten ja schon drüber gesprochen, der Arbeitgeber zahlt die oder trägt die Kosten für die Wahl. Was passiert jetzt aber, beziehungsweise ist das überhaupt denkbar, wenn unverhältnismäßige Kosten auflaufen?
Ja, es gibt ja Unternehmen, die sagen, die Kosten der Betriebsratswahl sind fast immer unverhältnismäßig. Nicht? Soweit darf man natürlich nicht gehen und das ist auch Unsinn. Die Kosten der Betriebsratswahl, die sind ja nicht so hoch, muss man ja auch sagen. Nicht? Also das sind ja vor allen Dingen die Kosten, die anfallen durch die Freistellung der Wahlvorstandsmitglieder, die natürlich für ihre Arbeit im Wahlvorstand von der arbeitsvertraglichen Tätigkeit unter Vorzahlung des Entgelts freigestellt werden. Und dann gibt es vielleicht noch mal Kosten für Raum zur Verfügung stellen und vielleicht ein bisschen Büro und Logistikmittel. So viel ist das nicht. Also man kann sich aus meiner Sicht ganz schwer nur vorstellen, dass das mal unverhältnismäßig wird. Vor allen Dingen, weil es ja in den ganz überwiegenden Zahl der Unternehmen in Deutschland schon bekannt ist, was es kostet. Man weiß es einfach von der vorherigen Wahl. Und da sind es ja nicht auf einmal exponentiell höhere Kosten, sondern das bleibt ja häufig auf dem gleichen Level, ändert sich sicherlich ab und zu mal nach oben oder unten, aber nicht in einer Weise, die unvorhergesehen wäre.
Kosten verursachen ja auch immer Schulungen, die notwendig sind. Welche Ansprüche bestehen da einerseits seitens der Betriebsratsmitglieder, aber eben auch des Wahlvorstands?
Ja, für Betriebsratsmitglieder gibt es ja im Betriebsverfassungsgesetz einen eigenen Schulungsanspruch. Der bezieht sich aber vor allen Dingen auf die Betriebsratsarbeit. Und die Betriebsratsarbeit ist ja in erster Linie nicht die Vorbereitung der Wahl. Das ist ja ein anderer, es ist eine andere Baustelle. Der Wahlvorstand, der hat den Schulungsanspruch dahingehend, dass er in die Lage versetzt werden muss, die Betriebsratswahl ordnungsgemäß durchzuführen. Also das juristische, betriebsverfassungsrechtliche Wissen zu haben, um das zu gewährleisten. Übrigens auch im Interesse der Arbeitgeberin, die an einer ordnungsgemäßen Wahl Interesse hat, dass die dann auch nicht hinterher zum Beispiel wegen Formfehlern anfechtbar wird und möglicherweise auf Kosten der Arbeitgeberin wiederholt werden müsste. Das sind die Ansprüche. Interessanterweise ist es auch so, dass die Rechtsprechung meines Wissens nach relativ großzügig ist, also auch Betriebsräte oder Wahlvorstandsmitglieder, die Erfahrung haben in ihrem Trade sozusagen als Wahlvorstandsmitglieder, die haben auch Schulungsansprüche. Ja? Also Arbeitgeberin kann ganz schwer nur sagen, hör mal, du hast doch schon in der letzten Betriebsratswahl als Wahlvorstand mitgemischt, dich muss ich nicht mehr schulen. Da ist die Rechtsprechung relativ großzügig und sagt, also die können dann auch nochmal einen Schulungsanspruch haben.
Wie sieht es mit der Wahlfreiheit der Materialien oder des Seminars aus, was dann besucht werden soll, darf, kann? Also inwieweit kann der Arbeitgeber da ein Wörtchen mitsprechen? Abgesehen davon, dass er natürlich sagen kann, das ist unverhältnismäßig teuer oder wir müssen jetzt nicht 5 Tage nach Sylt fahren.
Richtig. Also da sind die Leitplanken sehr ähnlich zu den Schulungen, die auch Betriebsräte gesetzlich denen zustehen. Das ist der Grundsatz der Kostenschonung, es ist anzuwenden. Nicht? Also diese Wahlvorstandsschulungen, die werden häufig in-house durchgeführt. Ja? Und das ist aus meiner Sicht auch der beste Weg, das zu tun. Das ist auch der kostengünstigste Weg. Und ich glaube, man wird auch als Wahlvorstand Schwierigkeiten haben, wenn solche Schulungen schon mal in-house durchgeführt wurden, die jetzt andere Höhen zu treiben, weil sie sagten gerade dieses berühmte Beispiel mit auf Sylt. Nicht? Also da muss man eben ganz klar als Unternehmen auch darauf achten, dass der Grundsatz der Kostenschonung angewandt wird. Das kann man aus meiner Sicht durch Inhouse-Schulungen sehr, sehr gut abbilden.
Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz zum besonderen Kündigungsschutz vor, während und nach der Betriebsratstätigkeit etwas sagen, die für mich spannend oder die Frage, die wir hier diskutieren wollen, ist dann aber, gilt das Ganze auch für den Wahlvorstand?
Ja, also der Wahlvorstand ist ja, und da kommt ja der berühmte Dualismus des Kündigungsschutzes für Betriebsratsmitglieder bzw. Organe der Betriebsverfassung wieder zum Tragen. Der Wahlvorstand ist ja, die Mitglieder des Wahlvorstands sind ja zum großen Teil den Betriebsratsmitgliedern im Kündigungsschutz gleichgestellt. Das ist also ja dieser berühmte zweistufige Kündigungsschutz, § 15 Kündigungsschutzgesetz plus § 103 Betriebsverfassungsgesetz. Das heißt also, die Kündigung, die ist für einen Wahlvorstand, aktiven Wahlvorstand, nur mit außerordentlicher Kündigung möglich, also schwerwiegendste Gründe, schwerwiegendste Vertragsverletzungen plus gerichtlicher Ersetzung der Zustimmung zu einer Kündigung. Nicht? Also das ist ein sehr starker Schutz, ähnlich wie bei den Betriebsräten. Und für den Wahlvorstand wirkt der auch nach, nämlich 6 Monate, oder beziehungsweise nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, wobei es ja beim Betriebsratsmitglied sogar 1 Jahr ist. Nicht? Also da ist ein sehr starker Gleichlauf des Schutzes der Wahlvorstandsmitglieder mit den Mitgliedern des Betriebsrates, was den Kündigungsschutz anbelangt.
Eine letzte Frage. Gibt es gesetzliche Änderungen im neuen Jahr? Also wir hatten ganz kurz schon über die Digitalisierung gesprochen, aber gibt es was Konkretes, was jetzt schon beachtet werden muss?
Ja, was sich sicherlich in vielen Betrieben und jetzt in der kommenden Betriebsratswahl auswirken wird, ist eine ganz wesentliche Änderung, die ja eingetreten ist mit dem Betriebsräte-Modernisierungsgesetz, die Wahlberechtigung. 16. Lebensjahr ist es jetzt in § 7 Satz 1 BetrVG geregelt. Und das ist etwas, wo man sich wirklich noch mal vertieft mit befassen sollte, jetzt gerade auch als Personalerin mit dem Betriebsratswahl vor der Brust, die Änderungen, die in der Wahlordnung eingetreten sind und die sich daraus ergeben, wie also das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz das Wahlrecht oder den Wahlvorgang ein wenig anders gestaltet hat. Nicht ganz viel, aber ein wenig. Da sollte man auf jeden Fall noch mal hineinschauen.
Vielen lieben Dank, Herr Dr. Lelei, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Vielen Dank. Bis dahin.